Nachgefragt. Herzlich willkommen, Andreas von Rodenbart. Andreas von Rodenbart, Jahrgang 57, hat die Ausbildung als Feinwerktechniker absolviert und später Studium an der TU Dresden, Diplom-Informatiker, Softwareentwicklung und jetzt Märchenerzähler.
Falsch. Eigentlich immer schon Märchenerzähler. Die technischen Umwege waren nur zum Broterwerb, aber eigentlich ist Märchen viel wichtiger.
Wann haben Sie Ihre ersten Märchen angefangen zu erzählen?
Also mit Sicherheit schon vor der Schule. Wir waren 7 Kinder und wir hatten außer uns nichts, aber das hatten wir sehr intensiv. Und haben uns immer irgendwas erzählt und Märchen haben da auch immer eine Rolle gespielt.
Ist Ihnen auch von Eltern vorgelesen worden? Haben Sie da auch irgendwo vom Elternhaus das schon mitbekommen? Oder ist das mehr aus Ihnen und Langeweile oder so entstanden?
Also, vorgelesen weniger. Wir hatten das Haus voller Bücher. In jeder Ecke lagen irgendwo Bücher rum. Das war was völlig Selbstverständliches, wie das Brot im Kasten. Wobei Bücher waren wahrscheinlich öfter da als Brot. Und die Eltern haben auch sehr gern erzählt. Das waren immer sehr schöne Stunden. Ich erinnere mich da, wie wir im Winter saßen, der Ofen knisterte vor sich hin. Die Bude war etwas dunkler, vielleicht brannte irgendwo eine Kerze und jemand hat erzählt. Ob das jetzt Eltern oder größere Geschwister waren, irgendwer hat immer was erzählt.
Es gibt ja aus Afrika, gibt es ja diese Märchenerzähler auch, die von Dorf zu Dorf früher gewandert sind, wo groß angekündigt worden sind, wenn sie dann in ein Dorf kamen und waren eben sehr, sehr geschätzte Gäste. Wie war das in Deutschland? Gab es auch so eine richtige Kultur von Märchenerzählern? Also gab es eine Zeit, wo das so war?
Es könnte sein, dass es so eine Zeit war, aber ich denke, die ist von den Romantikern auch ein bisschen idealisiert worden. Was allerdings noch bis heute in Deutschland so ist, gerade im ländlichen Bereich, dass man zusammenkommt und bei jährlich wiederkehrenden Ereignissen, ob das nun ein Begräbnis ist, ob das eine Kirmse ist, ob das Tätigkeiten sind, wo man zusammen für die Hände was arbeitet und den Kopf dabei frei hat, da werden immer wieder Geschichten erzählt, und zwar immer die gleichen. Das müssen jetzt nicht strukturierte Geschichten sein, Märchen, die da irgendwo aufgeschrieben waren, sondern Begebenheiten aus dem Alltag. Das Interessante, wenn man das dann mal mit dem literarisch geschulten Blick betrachtet, ist, dass diese Geschichten ein Eigenleben entwickeln. Also ich kenne Geschichten vom Schlachten. Mein Schwiegervater hatte immer Schweine und wir haben da, also ich selbst, 4 oder 5 im Jahr selber mitverarbeitet und er sehr viel mehr. Und da waren immer die gleichen Leute am Tisch, die da arbeiteten, Freunde, Verwandte, Bekannte. Die machten immer die gleichen Handgriffe und erzählten bei den gleichen Handgriffen die gleichen Geschichten, die da irgendwann 20 Schweine vorher mal passiert waren. Und das Tolle ist, alle am Tisch waren dabei, als diese Geschichte passiert ist, die jetzt erzählt wird. Alle wissen, es war völlig anders, als es heute erzählt wird, weil Geschichten halt ihre eigene Struktur haben und ihren eigenen Gesetzen folgen. Und alle sagen, ja, genau so war's.
Aber das mündliche Erzählen von Tatsachen, Wahrheiten, Fiktives dazu, das ist ja auch eine Art von Überlieferung.
Ja, ich sag mal, alles, was wir über Geschichte wissen, wissen wir aus Geschichten. Das Erzählen ist eigentlich ein menschliches Grundbedürfnis. Und die Leute brauchen das, Kinder saugen das wie Schwämme auf, wenn jemand erzählt. Kinder sitzen unterm Tisch, wenn die Alten was erzählen. Und Kinder lauschen auch immer den gleichen Märchen mit Akribie und mit gespannter Aufmerksamkeit. Ich erlebe das oft, dass man die anstupsen könnte und die fallen dann einfach um während des Erzählens, weil die da völlig in der Geschichte sind und von der realen Welt völlig abgekoppelt sind. Weil sie eben Geschichten brauchen. Weil sie das brauchen und alles, was wir an Wertesystem, an Regeln in der Gesellschaft haben, das gilt übrigens weltweit, wird durch Geschichten transportiert, die jemand erzählen muss.
Glauben Sie, dass das Erzählen von Geschichten für Kinder, die nicht so leseaffin sind, eine Alternative sein könnte zu dem Buch?
Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass Erzählen von, jetzt rede ich also wirklich über niedergeschriebene Märchen, das Erzählen von niedergeschriebenen Geschichten ist vielleicht ein ganz wichtiger Türöffner für Kinder, die sich ans Lesen noch nicht so rantrauen, zu merken, mit Buchstaben passiert ja was. Wenn die sich zu Worten fügen und wenn ich mich da durchgequält habe durch die ersten paar Seiten, da entsteht plötzlich etwas Lebendiges in meinem Kopf aus diesen sonderbaren kryptischen Zeichen, die ich bis dahin einfach nur als Quälerei gesehen habe, sondern wenn ich mir diese Buchstaben erschließe, kommt plötzlich was raus, was mir was sagt.
Ich habe Sie selber schon erleben dürfen bei Veranstaltungen, Sie als Märchenerzähler. Und dabei ist mir aufgefallen, es ist nicht der Mann im Schäferkostüm mit langem Bart, der dann nun ein Buch nimmt und vorliest, sondern Sie haben das Repertoire im Kopf. Wie viele Märchen haben Sie ungefähr so auf parat?
Ich habe vor ein paar Jahren mal das aufgelistet, um zu wissen, was habe ich denn alles, und war sehr überrascht, als ich auf 24 Stunden Text kam, die ich sofort abrufbar hatte.
Das ist natürlich, ja. Wie lange haben Sie gebraucht? Also wie viele Jahre ist das, bis man zu so einem 24-Stunden-Repertoire kommt?
Naja, ich sage mal, ich erzähle seit vielen hundert Jahren. Man muss es verinnerlichen, man lebt in dieser Welt. Also ich habe ständig irgendwelche Texte im Kopf. Und ja, das wird halt immer mehr. Irgendwann interessiert mich ein neues Thema. Und dann kommt was Neues dazu. Und ja, ist halt so. Und öffentliche Auftritte verlangen dann eben auch, dass ein breites Repertoire da ist, mit dem man reagieren kann. Es gäbe nichts Schlimmeres für mich, als wenn ich zu einer Veranstaltung ginge und hätte schon vorher festgeschrieben, was ich da erzählen soll. Weil die Zuhörer sind ja unterschiedlich, die Gelegenheit ist unterschiedlich, die Situation, das Wetter, der Raum. Man muss immer auf die Leute und auf die Situation reagieren, damit man als Erzähler eben auch was zu sagen hat.
Gerade druckfrisch erschienen von Ihnen und Ihrer Tochter gemeinsam die ABC-Schafe, das Buch. Interessant an diesem Buch für mich, Sie haben ein Kräuter-ABC und diese Kräuter gibt es alle bei Ihnen im Garten.
Ja, dieses Buch beschreibt einfach nur ganz einfach, ist eine Einschlafgeschichte und dieses Buch beschreibt einfach das klassische Schäfchen zählen, wenn man abends einschlafen will. Die Schafe gehen über eine kleine Brücke von einer Wiese zur anderen und dabei werden die alle aufgezählt, stehen alle in Beziehung. Die heißen eben von A bis Z, von Anton bis Zoe. Und die stehen natürlich auf einer Thüringer Wiese. Wenn man sich dann mal die Mühe macht, sich so eine Thüringer Wiese, in diesem Fall war es einfach mein Garten, anzuschauen, was wächst da. Und man findet tatsächlich für jeden Buchstaben was. Von Amaranth bis Zichorie wächst alles in meinem Garten. Man muss nur genau hinschauen und das soll dann eben auch so eine kleine Anregung sein für Eltern, Großeltern, vielleicht auch für Lehrer, mal mit den Kindern an der Hand mit offenen Augen durch die Natur zu gehen und nicht nur Kräuter zu sehen, die in einem Beet mit einem Schild dran stehen, sondern eben das, was am Wegesrand wächst, mal zu erkennen.
Dann gibt es auch noch in diesem Buch eine Seite, wo auch nochmal die Illustrationen von allen Mitwirkenden sind, sodass man die Zuordnung machen kann, wer ist Bruder, wer ist Cousin, was ich sehr schön finde. Meine Erfahrungen damit sind einfach, dass kleine Kinder sowas sehr gerne machen, zu erfahren, wer gehört denn jetzt eigentlich zu wem. Können Sie da mal so zwei, drei Verwandtschaften einfach auch die Namen mit benennen?
Ja, also wir haben zum Beispiel Micha, der als großer Bruder identifiziert ist. Das ist sein Beruf. Novili ist seine kleine Schwester. Die beiden stehen natürlich in Beziehung und natürlich muss Micha auf Novili aufpassen, damit ihr nichts passiert. Die ist noch sehr klein und natürlich orientiert sich die Kleine an ihrem großen Bruder. Kinder lieben sowas. Und ich muss dazu sagen, das ist ja nicht aus der Luft entstanden, sondern eigentlich in enger Mitwirkung mit meiner Enkelin Martha, die zu der Zeit 5 Jahre alt war, entstanden. Inzwischen ist es 6. Nee, inzwischen ist es schon 7. Also die ersten Anfänge waren, als Martha 5 war. Und dann sitzt man abends oder liegt im Bett zusammen und das Kind soll endlich schlafen und das Kind möchte aber irgendwas Schönes hören. Und ich muss dann sagen, ich habe also diese Geschichte angefangen, das geht dann bei A los und geht immer weiter. über Iwan den Schrecklichen ist das Kind noch nie hinausgekommen, dann hat sie immer schon fest geschlafen.